Ihr Lieben, ich freue mich, bei euch zu sein. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war, damals zum Studientag. Das Wetter war damals noch ein klein wenig anders, aber umso schöner ist es jetzt, bei dem schönen Wetter hier bei euch predigen zu dürfen. Das Thema meiner Predigt lautet, yes, er kommt. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit am ersten Advent. Und da liegt es ja nahe, dass wir uns damit beschäftigen, dass Jesus gekommen ist und dass er es ist, der wiederkommen wird. Jetzt weiß ich, das Thema Wiederkunft, Ankunft von Jesu, das löst gemischte Gefühle aus. Also es gibt diejenigen, bei denen leuchten die Augen sofort und die können gar nicht genug zu dem Thema hören. Die können nicht genug Theorien hören, was alles mit der Wiederkunft Jesu vielleicht mal hätte zusammengehören können oder wird damit zusammengehören. Andere gehen einen Schritt zurück und sagen, bleib mir bloß weg damit. Das wurde so oft darüber spekuliert, so viele falsche Theorien aufgestellt. Ich kann es nicht mehr hören. Und wieder andere denken, ja, ein nettes Thema, aber betrifft mich nicht so ganz. Also diese unterschiedlichen Reaktionen gibt es. Ich will eine ganz andere Reaktion bringen. Ich bin der Meinung, wir haben da eine große Hoffnung, die wir feiern dürfen. Zu meiner Jugendzeit war es so, wenn man in der Jugendgruppe irgendwie die Jugend fesseln wollte, da gab es eigentlich nur drei Themen, die man machen konnte. Also da, es gab drei Themen, da wusste man, alle Jugendlichen, alle Teenager hören nonstop zu. Die sind komplett da. Das erste Thema war natürlich Sex. Das zweite Thema war bei uns Endzeit. Und das dritte Thema war Sex in der Endzeit. Das waren so die drei Themen. Da war Aufmerksamkeit da, da war die Spannung da. Ich hoffe, dass ich das jetzt heute etwas anders noch hinbekomme, dass wir das etwas anders schaffen. Ich möchte dazu mit auf einen Kirchentag gehen und nein, kein aktueller Kirchentag, sondern ins Jahr 1950. Und zwar gab es da eine Rede, die ich enorm bemerkenswert fand. Ihr kennt bestimmt noch Gustav Heinemann, damals war er noch Minister, später war er Bundespräsident und der hat den Christen zugerufen, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Diesen Satz hat er 5 Jahre nach dem Naziregime gesagt. 5 Jahre nachdem der Terror von Hitler Deutschland über Europa hereingebrochen ist. 5 Jahre nach dem schlimmsten Höllensturz in unserem letzten Jahrhundert kam der Satz, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das war in einem Jahrhundert, in dem der Blutzoll extrem hoch war. Man muss sich das vorstellen, da gab es Diktatoren wie Lenin, Stalin, Hitler, Mao, die haben sich alle die Klinke in die Hand gedrückt. Menschen, von denen nur das Blut so geflossen ist, die bestialisch gewütet haben. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und es soll heute um genau diese Hoffnung gehen. Um diese Hoffnung, die Heinemann wie perfekt zusammengefasst hat. Jesus, er kommt wieder. Daran denken wir im Advent. Er kehrt zurück, endgültig. Er wird kommen, um zu bleiben. Und wir finden unseren Bibeltext für heute in der Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne nachschlagen. Apostelgeschichte 1, 10 und 11 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, also die Jünger, das war nach der Auferstehung von Jesu und bei der Himmelfahrt, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal 2 Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Okay, erstmal ganz generell. Was heißt das? Jesus kommt wieder. Was heißt das, was die Engel hier diesen Jüngern gesagt haben? Ich meine, es gibt ein paar Basics, die sind uns bekannt. Wir wissen, an Weihnachten wurde Gott in Jesus Mensch. Gott wurde Mensch, Gott ist in unsere Welt hineingekommen. Er starb am Kreuz für unsere Schuld, hat die ganze Rechnung bezahlt, den ganzen Mist, den ich gemacht habe, die ganze Sünde, die ganze Rechnung hat er am Kreuz bezahlt. Wenn ich zu Jesus komme, ihm meine Schuld gebe, ihm mein Leben übergebe, macht er mich neu, tut er mich zu seinem Kind machen. Wir wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden. 3 Tage nach Karfreitag, beziehungsweise am Ostersonntag, ist er von den Toten auferstanden, mit einem unsterblichen Körper. Und er ist dann zurück in den Himmel gegangen. Seitdem sind fast 2000 Jahre vergangen und jetzt heißt es, er kommt wieder. Okay, wann und wie? Das sind so die ganzen Fragen, die uns da irgendwie durch den Kopf gehen können. So wie er gegangen ist, heißt es. Also alle werden es mitbekommen. Diesmal sichtbar für die ganze Welt. Wenn Jesus kommt, kriegt es jeder mit. Also er braucht keinen Pressesprecher, der vor Jesus herläuft und sagt, hier hat sich Jesus versteckt oder dort oder irgendwo hier in der Wüste oder dort im fernen Sibirien. Nee, wenn Jesus kommt, kriegt es jeder mit. Es ist eine Grundlage von unserem Glauben. Jesus wird zurückkehren. Wenn ihr biblischen Unterricht oder Konfirmationsunterricht hattet, dann habt ihr bestimmt das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig gelernt. Das ist das, wo man ein bisschen üben muss, bis es irgendwann mal im Kopf drin ist. Ich zitiere einfach mal, was das heißt, was wir da glauben. Das heißt, wir glauben an Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, also das ist an Weihnachten, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und jetzt? Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also zentrale Lehre unseres Glaubens ist, Jesus, er kommt wieder. Er kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Er wird kommen, um die Welt in Ordnung zu bringen. Wann wird es sein? Wir machen heute einen kleinen Ritt quer durch die Bibel. Und keine Sorge, ich werde heute keine Endzeitspekulationen machen. Also ihr müsst keine Sorge da haben. Wir werden einfach ein paar Grundlagen in der Bibel da anschauen, was wir da finden werden. Wir springen als Zweites in den Thessalonicher Brief. Da gab es eine Gemeinde, die hat Paulus gegründet. Paulus musste ziemlich überraschend abreißen, weil sich das Klima gegenüber ihm in Thessalonich etwas schnell gewandelt hat. Und deswegen musste er fliehen, hat der Gemeinde danach so einen Brief geschrieben, in der er ihnen nochmal ein paar Basics im Glauben beibringt und geht da auf die Sorge ein, ja, was ist mit denen, die sterben, bevor Jesus wiederkommt? Und dort schreibt er, das ist Kapitel 4, 15 bis 18, im 1. Thessalonicher Brief. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie, also die gestorben sind, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten. Und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Der letzte Satz ist mir besonders wichtig. Tröstet euch mit dieser Gewissheit. Das ist eine Gewissheit, die uns keine Angst machen soll, nicht irgendwie unsicher in die Zukunft blicken lassen soll und denken, oh, was geht es mit der Welt noch weiter? Hier geht es um Hoffnung, hier geht es um Trost. Aber wovon redet die Bibel hier? Die Bibel benutzt hier eine Formulierung für die Ankunft von Jesu, die heißt im Griechischen Parousia und da ist ein ganzes Wortkonzept dahinter. Da ging es darum, wenn ein Herrscher damals in eine Stadt kam, dann war das die Parousia. Was normal war, war, seine ganzen Anhänger sind dann aus der Stadt rausgegangen zu diesem König, um ihn auf den letzten Weg in Empfang zu nehmen, um ihn zu begleiten. Also das ist das, worum es hier geht. Und Jesus, oder die Bibel sagt hier, wenn Jesus kommt, wir Gläubigen, wir sind sein Empfangskomitee. Wir werden uns von den Toten auferstehen, wenn wir bis dahin tot sind. Wenn wir bis dahin noch leben, kriegen wir einen neuen Körper, der unsterblich ist. Und wir empfangen Jesus, der kommt, um zu bleiben. Hört sich krass an. Jesus, er wird kommen, um zu bleiben. Das ist seine Wiederkunft. Und was ist die Folge jetzt davon? Die Folge davon ist, die Welt wird für immer verändert. Jesus wird Gerechtigkeit schaffen. Jesus wird Frieden schaffen. Ich weiß, da gibt es viele verschiedene Auslegungen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier bei euch in der Gemeinde seht, ob es da verschiedene Sichtweisen gibt. Ich möchte da gar keine Sichtweise jetzt irgendwie propagieren oder vorlegen. Was wir festhalten können, was alle Gemeinden verbindet, ist, Jesus wird das Böse endgültig besiegen. Jesus wird Gerechtigkeit schaffen. Das große Ziel Gottes, das finden wir in der Offenbarung 21. Und da lese ich die Verse 1 bis 4. Das ist keine Utopie, die da beschrieben ist. Das ist die Ewigkeit, wie sie Gott uns verspricht. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist die Ewigkeit. Das ist die Hoffnung, die wir mit der Wiederkunft von Jesu verbinden. Die Welt, wie wir sie kennen, wird komplett neu gemacht, komplett erneuert. Die neue perfekte Erde, Gott kommt auf die Erde wird zum Himmel. Gott wird für immer bei uns wohnen, heißt es hier. Also Gott wird bei uns wohnen, für immer. Wir werden in unsterblichen Körpern für immer mit Jesus zu Hause sein, bei Jesus. Was sein wird, ist, die Schmerzen, die werden vorbei sein. Die Wunden des Lebens werden geheilt sein. Es ist so, ich kenne eure Geschichte nicht, aber ich würde behaupten, die meisten oder fast alle von uns haben im Leben Situationen erlebt, die extrem schmerzhaft sind. Manchmal sind es richtig harte Schicksalsschläge, wo wir auf der Erde dastehen und denken, ich habe keine Ahnung, was daraus irgendwie Gutes kommen soll. Situationen, die einfach nur grausam sind, wo wir auch keine Erklärungen haben. Wunden, die das Leben uns schlägt. Und es heißt hier, diese Schmerzen, die werden geheilt werden. Das ist nicht ungeschehen, da wird nichts ungeschehen gemacht, aber es wird geheilt werden. Und weiter heißt es, Gott wird die Tränen abwischen. Wenn dir jemand die Tränen abwischt, das ist was sehr Persönliches, das ist schon fast was Intimes. Und es heißt, Gott wird es machen. Gott ist es, der sich zu jedem persönlich hinbeugt und die Tränen abwischt. Also das ganze Leid wird sich Gott annehmen. Gott selbst. Und auf was warten wir? Wir warten darauf. Wir warten, dass unser König, unser Gott zurückkehrt und die Welt in Ordnung bringt. Und die Frage ist, was macht es jetzt mit uns? Was hat es mit den Aposteln gemacht, dass sie diese Hoffnung vor Augen hatten? Dass sie diese Hoffnung hatten, Jesus, der kommt wieder als König, als der, der die Welt in Ordnung bringt. Was hat es mit ihnen gemacht, als sie Jesus noch hinterhergeschaut haben? haben die sich in ihre Häuser und Wohnungen zurückgezogen und gedacht, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Und haben sie gedacht, okay, wir verstecken uns jetzt und hoffen, dass die schlimme Zeit vorbeigeht? Nee, überhaupt nicht. Die Hoffnung hat ihnen Beine gemacht. Die Hoffnung hat ihnen Beine gemacht und hat sie dazu gebracht, dass sie handeln. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entfernten Gegenden der Erde. Dass Jesus wiederkommt, ist etwas, was uns Beine macht und motiviert für den Auftrag. Unser Auftrag als Christen ist es, überall diese Hoffnung reinzubringen. Überall zu sagen, hey Leute, Jesus ist es, um den es geht. Jesus ist es, der die Rettung der Welt bringt. Unser Jerusalem ist hier. Also für euch Schwenningen, für mich Donaueschingen. Wir haben unser eigenes Jerusalem, wo wir den Auftrag haben, wir bezeugen Jesus. Wir sind nicht Gottes Anwälte. Wir müssen nicht immer alles erklären. Wir sind Zeugen. Ein Zeuge beschreibt, was er erlebt hat. Dein Job ist es nicht, allen alle Fragen zu beantworten. Du musst nicht Gott beweisen, du musst nicht alles irgendwie perfekt erklären. Dein Job ist es, zu bezeugen, was du mit Jesus erlebt hast, dass du erfahren hast, dass Jesus dir Schuld vergibt, dass Jesus Sinn im Leben gibt und dass Jesus Hoffnung gibt. Deswegen sind wir hier auf der Erde und deswegen haben wir hier einen Auftrag. Und das Zweite ist, wir haben eine Hoffnung, die weit über das alles hier hinausgeht. Und ich weiß, wir haben es in Deutschland hier extrem gut. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es ist alles schlimm, alles schrecklich. Früher war alles besser. Wir haben es extrem gut. Und das war nicht immer so und bestimmt wird es auch nicht immer so sein. Mit Jesus ist eine Zeitepoche angebrochen, die bis zu seiner Wiederkunft kommt, erläuft. Das ist eine Zeitepoche, in der geht es auf und ab. Das ist eine Zeitepoche, die ist nicht einfach. In vielen Bereichen der Welt ist sie extrem schwierig. Der Großteil der Christen oder große Teil der Christen weltweit erleben Diskriminierung, Verfolgung, Hass. All das erleben sie. Christen wurden immer wieder verfolgt. Übrigens, Christen galten im Römischen Reich als Menschenhasser, weil sie sich für den Wert des Lebens eingesetzt haben, weil sie nach den Werten der Bibel gelebt haben. Sie wurden als Menschenhasser bezeichnet. Irgendwie erinnert mich das manchmal an aktuelle Debatten, wenn Christen mal wieder als Menschenfeinde beschrieben werden. Aber wäre ein anderes Thema, müssen wir nicht jetzt vertiefen. Aber bei allem Gegenwind, der kommt, gilt, wir haben eine Hoffnung, dass Jesus kommt. Die Wiederkunft von Jesus macht Hoffnung. Hoffnung, weil das Leid nicht das letzte Wort hat. Hoffnung, weil die Diktatoren in der Welt nicht das letzte Wort haben, weil deren Ungerechtigkeit angegangen wird, behoben und gerichtet wird. Hoffnung, weil die Leute, die auf der Welt mit all dem davongekommen sind, wie Hitler, Stalin oder Mao, die irgendwie nicht vor Gerichten gestellt wurden auf der Welt, weil die sich vor Jesus verantworten müssen. Ein Stalin, der mehr oder weniger friedlich in seinem Bett gestorben ist, der wird sich vor Gottes Richterstuhl verantworten. Und das ist gut so. Die Mächtigen dieser Welt gehen alle. Unser Herr aber kommt. Und deswegen ist unsere Hoffnung totalitären Herrschern auch ein Dorn im Auge. Weil diese Hoffnung ihnen das schärfste Schwert nimmt. Die Angst vor dem Tod. Weil wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Das Drohpotenzial wird diesen Bösewichten aus der Hand genommen. Und das ist für die heutigen Bösewichte, egal wie sie heißen, ob sie Putin, Kim Jong-il oder Hamas heißen, für die ist das ein Dorn im Auge. Wir leben jetzt noch in dieser Zwischenzeit. Wir warten auf die Wiederkunft. Wir sind in dieser Zeitepoche zwischen Jesu erster und zweiter Ankunft. Das ist die sogenannte, man kann sie Endzeit nennen, einfach diese letzte Zeitepoche, in der wir alle leben. Also Paulus hat da gelebt, Luther hat darin gelebt, Augustinus. Wir warten immer noch, bis quasi diese Zeitepoche zu Ende ist. Und die Frage, die da immer wieder aufkommt, ist, ja, aber wann ist es jetzt soweit? Also, wann kommt Jesus wieder? Wann? Hast du eine Uhrzeit? Hast du irgendwie ein Datum? Ich habe manchmal gehört, okay, Zeit und Stunde weiß ja niemand, aber vielleicht weiß man das Datum. Ja, also, ich sag mal so, das erste Kommen von Jesu, das war ja in der Bibel auch vorhergesagt. Also, dass Jesus als Messias kommt. Die Menschen zur Zeit von Jesu, die kannten die Bibel schon. Also die waren nicht irgendwie bibelfremd. Die kannten das Alte Testament. Die kannten die ganzen Verheißungen. Und dann hatten sie im Gebäude so eine Vorstellung, wie der Messias sein wird. Wann er kommen wird und wie und alles. Und wisst ihr was? Die lagen alle daneben. Die hatten kluge Gedanken gehabt, wie der Messias kommen wird. Und als Jesus kam, hat er nicht in ihre Vorstellung gepasst. Er hat die ganzen Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt, ja. Aber sie haben irgendwie sich doch jemand anders gewünscht. Sie lagen alle daneben. Irgendwie, finde ich, sollte uns das schon ein bisschen zur Demut motivieren, wenn es um die zweite Ankunft von Jesu geht. Am Ende heißt es, wir haben keine Ahnung, wann er kommt. Ich weiß es nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Geschichte, die wiederholt sich irgendwie ständig. Wie beim ersten, so beim zweiten und endgültigen Kommen von Jesu. Wenn wir die Zeit beobachten, also allein die letzten 100 Jahre, dann merken wir, Krisen bringen Endzeitspekulanten hervor. Manchmal kann man es ja auch apokalyptische Unruhestifter bezeichnen. Das sind Menschen, die werfen immer völlig falsche Behauptungen in den Raum. Also da gibt es eine Krise und dann wird gesagt, okay, das ist das Zeichen, dass Jesus morgen wiederkommt. Okay, ganz so krass nicht, aber das merkt man immer wieder. Da ist irgendeine Krise im Nahost, dann kommt die Aussage, oh, wir haben Endzeit, Jesus kommt bestimmt die nächsten 5 Wochen wieder. Also ein bisschen so in diese Richtung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man da ständig viel spekuliert und das Wesentliche aus den Augen verliert. Dass man den Kern des Evangeliums aus den Augen verliert. Dass es dann nur noch darum geht, hat dies oder jene Sache was mit der Wiederkunft von Jesu zu tun? Und dass man währenddessen vergisst, hey, da draußen sind Menschen, die haben keine Ahnung davon, dass Jesus überhaupt gekommen ist. Die haben keine Ahnung darüber, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Also während manchmal da solche ganze Spekulationen auf YouTube und ähnlichen Kanälen laufen, sind da draußen Menschen, die vom realen Christus keine Ahnung haben. Und ich bin der Überzeugung, das ist nicht unser Job. Es ist nicht unser Job zu spekulieren, ob es bei der Entrückung, bei der Wiederkunft von Jesu regnet oder schneit. Das werden wir dann schon merken. Oder was da sonst alles passiert wird. Es ist nicht im Sinn der Bibel, dass wir uns nur darum drehen, ob aktuelle Ereignisse ein Vorzeichen von einem Vorzeichen eines möglicherweise Zeichen von einer Wiederkunft von Jesus sein könnten. Dass wir darüber nur diskutieren. Unser Job ist ein ganz anderer. Jesus rückt da unseren Kopf zurecht. Er sagt uns, euer Auftrag ist es, überall Botschafter zu sein, Diplomaten. Wir sind Gottes Diplomaten. Also wir sind es, die Gott bezeugen. Ähnlich ging es den Jüngern, wieder in der Apostelgeschichte 6-8 heißt es, sie fragten Jesus, herrschtest du in dieser Zeit für Israel das Reich her? War für sie eine sehr wichtige Frage. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Also Jesus sagt seinen Jüngern, Leute, spekuliert nicht darüber, wann ich komme. Ihr habt einen Auftrag zu erledigen. Und jetzt ab in die Welt, wir haben jede Menge zu tun. Lasst uns das gemeinsam machen. Also du willst wissen, wann Jesus wiederkommt? Okay, geh in die Welt und predige das Evangelium. Erzähl anderen von Jesus, lade sie zum Glauben ein. Damit sind wir genug beschäftigt. Er kommt, das ist es, was uns reicht zu wissen. Das ist es, was uns Hoffnung gibt. Es wird Gerechtigkeit geben. Wann? Jesus weiß es. aber wir nicht. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich nochmal ausführlich jemanden zitieren, und zwar Gustav Heinemann von seiner Rede. Er sagt: Wenn irgendetwas die Verlorenheit des Menschen unserer Tage sichtbar macht, so ist es das Ausmaß von Angst und Furcht, die unter uns umgeht. Furcht ist das Keinszeichen unserer Zeit. Lasst uns deutlich machen, dass es einen Weg gibt, um der Furcht zu entrinnen. Dieser Weg heißt, die Vergebung ergreifen, die Jesus Christus uns anbietet. Wer sich von ihm finden lässt, wird ein geretteter Mensch, wird sein Eigentum im Leben und Sterben und durch den Tod hindurch bis in sein himmlisches Reich. Lasst uns der Welt bezeugen, dass nichts diese Rettung zunichte machen kann, weil Gott stärker ist als alle Menschengewalt. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und dazu kann ich nur ein Wort sagen. Amen.